Verehrte Hörer, die vier folgenden Ansprachen an den kommenden Sonntagen ordnen sich in eine Reihe ökumenischer Weiterüberlegungen ein. Die gesamten Sendungen verstehen sich als weit gestreute Einführung in die Grundthematik und vielleicht Problematik der kommenden vierten Session des Konzils, rundherum in einer Hörergemeinde, die am Funk, Gottlob, nicht konfessionell gebunden ist. Wenn Sie mich nach der Gesamtüberschrift dieser vier Sendungen fragen würden, müsste ich antworten: Ökumene und Frieden. Aber das klingt wohl noch zu allgemein. Fragen wir gezielter. Wie wird Ökumene, Einheit der Christen, durch gemeinsamen Dienst am Frieden? Noch präziser würde das Thema lauten: Wird Frieden als das umfassende Fernziel durch Angehen von Teil- und Nahzielen im einmütigen Zusammengehen der Christen in etwa möglich? Allerdings nicht, wie wir es jahrhundertelang während der Kreuzzüge versucht haben, nämlich Gott einen Dienst zu erweisen, indem wir zwangsläufig andere, die Andersgläubigen, eben töten. Es geht also nicht um eine Aktion gegen die Gottlosen, mit der wehrhaften Spitze oder den wahrhaft Spitzfindigkeiten gegen einen wirklichen oder vermeintlichen Feind der christlichen Machtpositionen. Es geht vielmehr um ein brüderliches Zusammengehen der Christenheit aller Bekenntnisse mit allen nicht christlich fixierten Gruppen, die aber mit gleich menschlicher Qualität durchaus befähigt sind, die Geschichte des barmherzigen Samariters um weitere Kapitel zu vermehren. Wer den Gesamttitel so anliest, Ökumene und Friede, könnte zunächst vielleicht ein bestimmtes Unbehagen bekommen. Darf ich es offen sagen? Er könnte annehmen, dass sich die Christen wieder einmal die Aufgabe leicht machen, indem sie auf das konfessionelle Feld ausweichen, statt auf die heißen Eisen freimütig zuzugehen. Es ginge also wieder einmal nach der üblichen Spielregel, dem Gesetz des geringsten Widerstandes zufolge. Selbstverständlich gewordene Grundhaltungen zwischen den Bekenntnissen, noch dazu nach dem Konzil, als große Überschritte des Friedens zu bereden, den brennenden Fragen aber auszuweichen. Ähnlich wie man deutsch-französische Freundschaften herausstellt, nichts dagegen, aber das deutsch-polnische Verhältnis unbeachtet lässt. Aber dem ist wenigstens in der Intention nicht so. Gerade auf der konfessionellen Ebene zeigt es sich, wie wenig mit rein gefühlsgeladener Sympathie oder je nachdem Antipathie getan ist, wie sehr hier beiderseits zur Sache geredet und argumentiert werden muss und wie sich letzthin herausstellt, dass doch eine geistlich fundierte Verbundenheit die grundsätzlichen Verschiedenheiten im Denken, Fragen und Verhalten ertragen hilft. Ökumene und Frieden. Darf ich Ihnen, liebe Hörer, folgende Unterscheidung zur Hilfe anbieten: Friede Christi und Friede der Christen. Unter Friede Christi, Pax Christi, verstehe ich hier nicht die unter diesem Sammel- und Losungswort gefasste Bewegung, sondern heilsgeschichtlich das Grußwort, die Grußbotschaft Christi, des auferweckten Herrn, mit der Christus sich seinen Jüngern wieder zuspielt. Diese Botschaft stellt einen Teil seiner Person, oder wie Paulus es im Brief festhalten wird, Christus ist unser Frieden, dar. Sie ist die Weise seiner Ausstrahlung. Dieser Friede bleibt angesagt, gleichsam über dem Volke Gottes, wie seinerseits die Feuersäule, die dem Volke Gottes in der Wüste voranleuchtete. Natürlich wird es nach jedem Fehlschlag der Verständigung schwerer, sich wie nach einem Krieg zu versöhnen. Da sind einmal die Toten, da liegt so vieles zerstört, da schwelt das Misstrauen, da blockiert vor allem die Uneinsichtigkeit in die Schuld und die Verweigerung ihrer Aufarbeit. Mit dem Frieden Christi wird es sich indes so verhalten wie mit der frohen Botschaft. Er wird bis zur letzten Stunde der Geschichte, die geschlagen, den Menschen angeboten werden. Friede Christi, wie ihn die Welt nicht geben kann, als Licht über grauenvollen Abgründen, bedeutet also kein Märchen und Traumland, Utopia, wo wir sehnsüchtig hinüberschauen und das wir mit der Seele suchen. Es ist ein Friede, der Entscheidung fordert und herbeiführt, in der Sprache des Herrn, ich bin eben nicht gekommen, euch den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es ist ein Friede, der uns in Bewegung, mitunter außer Atem hält. Es ist kein Friede, über den wir vorverfügen können, den wir laut Zeit und Raum einfordern können. Er hat schließlich nicht gesagt, seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, damit ihr dann doch sagt, Friede sei dieser Wolfschanze, auf dass es euch wohler gehe und ihr lange lebet auf Erden, sondern darin steckt die Möglichkeit, dass ihr zerrissen, verrieben werden könntet, wie zwischen zwei Mühlsteinen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Seht, ich habe euch dies alles vorausgesagt, damit ihr darin Frieden habt in mir. Dieser Friede übersteigt wirklich alle unsere Vorstellungen. Er sprengt unsere menschlichen Maße. Dieser Friede Christi erscheint aber nicht wie jene offene Stelle, der die Jünger am Tage Christi Himmelfahrt nachgestacht haben und worauf sie dann angesprochen wurden. Ihr Galiläer, was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf? Dieser Friede fordert uns viel mehr ein. Er verweist uns nicht auf den angefragten Tag X, wo der Herr seine Königsherrschaft wiederherstellen, wir aber auf 12 Thronen über alle übrigen endlich zu Gericht sitzen und darin Gerechtigkeit und Frieden erfahren werden. Dazu sagte er nur, es steht euch nicht zu, Tag und Stunde zu erfahren, die der Vater in seiner Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Dieser Friede Christi engagiert uns auf das Zeugnis. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn über euch der Geist herabkommt. Und ihr werdet für mich zu Zeugen werden, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen der Erde. Es wird ein Zeugnis des Friedens sein, wozu wir gerufen werden. Der Herr hat seinen Jüngern für damals sehr präzise Anweisungen gegeben, wie sie ohne Macht, aber mit Mut, Klugheit und Herz von Dorf zu Dorf ziehen und die frohe Botschaft verkünden sollten, dass sein Reich am Kommen sei. Dies ist dann die Pax Christianorum, das Bemühen der Christenheit um Frieden. Das würde unser Beitrag und Zuspiel. Friede Christi und Friede der Christenheit unterscheidet sich voneinander vielleicht darin, dass die Pax Christi zwar gleichfalls im Geheimnis verhüllt, aber trotzdem Gottes volle Gnadengabe ist. Die Pax Christianorum aber ein stetes Hin und Her, auf und ab darstellt. Im Sinne des heiligen Paulus, ich jage dem Frieden nach, nicht als ob ich ihn je erreicht hätte. Dieses redliche Mühen um den Frieden bleibt immer hinter den gesteckten Wunschbildern zurück. Man bleibt darin immer seinen Zeitgenossen etwas schuldig. Es kann keine Mess- und registrierbare Erfolgssache sein, die wir dann als erreicht melden und worin wir auf unseren Lorbeeren ausruhen könnten. Dieser Friede Christi, den wir gegen alle romantischen Vorstellungen wohl abgesichert haben, ist also vergleichbar dem Pfingststurm, der uns förmlich aus allen Schlupfwinkeln eines falschen Intims und Interieurs herausjagt, wo man so schön unter sich ist und im schön friedlichen Monolog bleibt. Beide also, Pax Christi und Pax Christianorum, stehen innerhalb der Geschichte in Zeit und Raum und unterliegen deren Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel wird das Bemühen der Christenheit zwangsläufig die Züge ihrer Zeit annehmen, im Mittelalter und der Gegenreformation anders wie in der Zeit von Barock und Rokoko. Der christliche Friedenseinsatz bleibt als solcher das Kind seiner Zeit. Bleibt auch missdeutbar, wie die Engländer es in ihrem grimmigen Sprichwort andeuten, sie sagen Gott und meinen Cartoon. Übersetzt, sie sagen Bruderschaft und Frieden und meinen aber Herrschaft über die anderen. Diese Unterscheidung wird uns helfen, die Desillusionierung über einen möglichen ewigen Frieden zu ertragen, ohne darum an unserer Aufgabe eines täglichen Bemühens zu scheitern. Das Thema dieser Sendungen wird sich vor allem mit Bemühungen der Christen, um den Frieden in der Welt zu befassen haben. Das Erste und Vordringlichste scheint das Sorgen und Kümmern um den Frieden zu sein. Der Nachdruck liegt auf Kümmern und Kummer. Man wird mitunter den Eindruck nicht los, selbst bei geäußerten Wünschen, es möge da und dort nicht zum Krieg kommen, dass die Wünsche sich mehr auf die Ausbreitung der kriegerischen Verwicklungen beziehen, als auf die friedliche Beilegung regionaler Kämpfe, zum Beispiel in Vietnam. Natürlich würden wir dagegen entrüstet protestieren, wenn man auf uns den scherzhaften Gebetszuruf zum heiligen Florian aus früheren Zeiten anwenden würde. Heiliger Florian, bewahr unser Haus, gemeint ist vor Feuersbrunst, und zünd andere an. Krieg und Frieden interessiert sofern sie als Störenfried unsere wieder eingekehrten friedlichen Ordnungen aufkreuzen, als um die Wiederherstellung der Menschenrechte da und dort und wofür wir uns auch im befriedeten Raum engagieren müssen. Bei aller Nüchternheit der weltgeschichtlichen Situation in Raum und Zeit, auch im Sinn des Herrn Wortes, Kriege werden immer, gemeint natürlich als Skandale, als Ärgernisse, als Gericht und apokalyptische Plage kommen. So müssen wir einmal redlich zugeben, dass wir vielleicht auch davon beeinflusst mehr theologisch um die Verteidigung des gerechten Krieges uns bemüht haben, als um die Verteidigung eines unteilbaren Friedens. Mit anderen Worten, dass man nicht rein in Ökumenismus machen kann, gleichzeitig aber die Sorge um den politischen Frieden denen überlässt, die sich damit ihre Hände schmutzig machen sollen. Dass man andererseits sich nicht über die ewigen Unruhe stiftenden farbigen Völker aufregen kann, wenn man nicht redlich den Gründen nachgeht, woher der Aufstand der Massen kommt. Ich habe mir letzthin Schloss Brühl, Augustusburg, angesehen, worin seinerzeit der große Staatsbesuch Königin Elisabeth stattgefunden. Darüber, dass Deutschland, das seinerzeit 1940 die englischen Städte wie Coventry ausradieren wollte, alles getan, um seinen Goodwill, seinen guten Willen und seine Sympathie dieser tapferen jungen Frau, die eher die Krone dran gegeben, als ihre Liebe zu verraten, zu bezeugen, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Diese Liebeserklärung, wenn man es so nennen darf, rechtfertigt sich in sich selber. Aber dieser Bau 1750, knapp vor der Französischen Revolution, die ja nicht von ungefähr kam, stellt einen doch vor mancherlei Fragen, ob ein Mann wie Clemens August, der kurfürstbischöfliche Erbauer dieser Pracht, wider Willen Kurfürst und Bischof, das Richtige mit diesem Schloss, mit seinen Jagden und Maskenbällen getroffen. Von seelsorglichen Problemen, wie man dem heraufwachsenden dritten und später vierten Stand irgendwie Hilfe geben könnte, steckte nichts drin. Nach uns die Sündflut. Es kam auch danach. Aber für uns als nachfahrende Beschauer stellt sich doch die ernste Frage, ob wir zum Beispiel in der Frage Ökumene und Frieden nicht wieder eine Sternstunde verpassen und nicht die fällige Antwort unserer Generation geben. Nur eine Frage, liebe Hörer, an dich und mich. Und bis zum nächsten Mal zur Besinnung.